Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich heiße Sie mit diesem Ostergruß ganz herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde am Ostersonntag. Schön, dass Sie gekommen sind, um gemeinsam heute in dieser Nachmittagsstunde auf Gottes Wort zu hören. Jesus ist auferstanden und lebt. Das sagt uns auch der Wochenspruch, der über dieser Woche steht. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Diese herrliche Tatsache wollen wir jetzt mit einigen Liedern besingen. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden, Nummer 186, und gleich im Anschluss danach das nächste Lied, Nummer 189, er ist erstanden, Halleluja. Zuerst 186, dann 189.
Nummer 189.
möchte noch beten. Herr Jesus, wir sind hier zusammengekommen in der Freude und Gewissheit, dass du lebst und auferstanden bist. Du bist als der Auferstandene jetzt mitten unter uns. Du weißt, was jedes von uns auf dem Herzen hat, was wir vielleicht mitgebracht haben an Sorgen und Nöten, aber auch, was uns freut. Du kennst uns durch und durch. Lass dir so herzlich danken, dass wir heute Ostern feiern dürfen, weil du nicht im Grab geblieben bist, sondern als der Sieger über Hölle, Tod und Teufel triumphierst. Du hast dem Tode die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Wir beten dich dafür an. Amen. Ja, das waren vielleicht mal Osterlieder ganz anderer Art, wie man sie sonst im Gottesdienst als singt, gell? Aber so fröhlich. Ja, wissen Sie, wer die erste Zeugin der Auferstehung unseres Herrn war? Sie war auch zugleich die Frau, die neben Maria, der Mutter von Jesus, am häufigsten in den Evangelien erwähnt wird. Wer heute Morgen schon das Losungsblüchli aufgeschlagen hat? Maria Magdalena, genau. Um ihre Lebensgeschichte soll es heute in dieser Bibelstunde gehen. Wir wollen ihr Leben unter vier Überschriften betrachten. Erstens eine traurige Vorgeschichte. Zweitens eine wunderbare Heilungsgeschichte. Drittens eine konsequente Nachfolgegeschichte und viertens eine nachahmenswerte Treuegeschichte. Zum Ersten eine traurige Vorgeschichte. Maria stammt aus Magdala. Magdala war damals mit 40.000 Einwohnern die größte Stadt am See Genezareth und hatte neben Fischerei auch eine bedeutende Textilindustrie. Magdala lag wie Kapernaum und Tiberias am Westufer vom See Genezareth. Über die Vergangenheit von Maria Magdalena wird uns in den Evangelien nur berichtet, dass Jesus von ihr 7 Teufel oder 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Maria war demnach besessen. In dem Wort besessen ist auch das Wort Besitz oder besetzt enthalten. Wenn jemand besessen ist, dann hat eine fremde Macht von ihm Besitz ergriffen. Eine böse Macht, böse Geister. Ein Besessener ist in der Abhängigkeit von Finsternismächten, die durch ihn reden und auch handeln können. Die Zahl 7 spricht dafür, dass bei Maria die geballte Finsterniskraft in ihrem Leben Einzug gehalten hatte. Markus berichtet uns in Markus 5 von einem Mann, der auch besessen war. Und an ihm können wir ein Stückchen weit sehen, was es heißt, besessen zu sein, besessen gewesen zu sein. Dieser Mann war nicht in der Lage, mit anderen zusammenzuleben. Er hatte seine Wohnung, wissen Sie wo? In Grabhöhlen. In Grabhöhlen. Und dort blieb er auch Tag und Nacht. Er schrie und er schlug um sich und er warf mit Steinen. Und niemand war in der Lage, diesen Mann zu bändigen. Sein Anblick bot ein Bild des Jammers. Über Maria Magdalena erfahren wir keine näheren Einzelheiten. Aber ganz sicher war sie auch durch ihre Besessenheit von anderen isoliert. Ob es den Bösen gibt, das war für Maria keine Frage, sondern grausige Wirklichkeit. Sie wusste, was ein Leben unter der Macht des Bösen bedeutet, nämlich unbeschreibliches Elend, ein Elend, das wir nicht ermessen können. Jesus hat immer wieder Menschen von bösen Geistern befreit. Auch seinen Jüngern gab er Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Und auch Maria Magdalena wurde von ihrer Gebundenheit an diese Mächte befreit. Damit kommen wir schon zur zweiten Überschrift. Eine wunderbare Heilungsgeschichte. Über den genauen Hergang sagt uns die Bibel nichts. Aber Maria muss Heilung und Befreiung gewollt haben. Und sie muss auch von Jesus Heilung und Befreiung erwartet haben. Da bin ich eigentlich überzeugt davon. Ihr Leben ist für mich ein Beweis und eine Ermutigung dafür, was Jesus uns in Johannes 8, Vers 36 verspricht, wenn er sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus kann uns völlig aus unserem alten Leben herausretten, aus allem, was uns gefangen nehmen und binden will. Er kann es aufs Äußerste tun, er kann aufs Äußerste erretten. So sagt es uns der Hebräerbrief in Kapitel 7, 25. Keine Bindung, keine Fessel Satans ist so stark, dass Jesus sie nicht lösen und Befreiung davon schenken könnte. Und auch kein Elend ist so groß, dass Jesus uns nicht heilen könnte. Er kann es auch heute noch tun. Und wir wissen, ein Wort von ihm genügt. Auch heute noch können Menschen frei werden, die vielleicht als Kind von jemandem besprochen oder verflucht wurden oder die sich auf Okkultes oder Satanisches eingelassen haben, wenn sie Buße tun und im Namen Jesu, der am Kreuz die Werke des Teufels zerstört hat, eine klare Absage an Satan erfolgt. Niemand muss ein Gebundener bleiben. Niemand muss eine Gebundene bleiben. Wir erleben nun in der Bibel Maria Magdalena vor allem nach ihrer Befreiung aus ihrer Gebundenheit. Und so sehen wir an ihrem Leben eine konsequente Nachfolgegeschichte. Eine konsequente Nachfolgegeschichte. Maria schließt sich nach ihrem Heilwerden zusammen mit anderen Frauen Jesus und seinen Jüngern an und gehört von diesem Augenblick an zu seinen treuesten Jüngerinnen. Sie bleibt in einem Kreis von Menschen, die bereit waren zu verlassen, was bisher ihr Leben ausgemacht hat. Sie bleibt in einem Kreis von Menschen, die begriffen hatten, Jesus ruft, er ruft aus den Zwängen, er ruft zu sich selber, er ruft in den Dienst. Maria übergibt Jesus ihr Leben und stellt es ihm zur Verfügung. Und damit tut sie etwas ganz Wichtiges. Sie lässt ihr gereinigtes Lebenshaus nicht leer stehen, dass dort wieder Dämonen einziehen könnten, wie wir es in Lukas 11, Vers 24 und 25 lesen, sondern sie dient Jesus zusammen, fortan zusammen mit anderen Frauen, wie Lukas in Lukas 8, Vers 32 schreibt, mit ihrer Habe. Man könnte auch sagen, mit ihrem Geld, mit ihrem Besitz, mit ihrer Zeit. Ich vermute einmal, dass Maria Magdalena keine arme Frau war. Vielleicht war sie wie die Lydia auch, ja, eine, wie sagt man denn da? Bitte? Eine Geschäftsfrau, genau, das Wort hat mir gefehlt, eine Geschäftsfrau. Ihr ganzes Leben ist von nun an auf Jesus ausgerichtet. Es ist Maria eine Freude und ein Vorrecht, Jesus und seinen Jüngern dienen zu dürfen. Auch wenn diese Zeit bestimmt nicht ohne Krisen, Anfechtungen und Versuchungen für sie war. Ich könnte mir denken, dass es für sie als Frau auch nicht einfach war, kein festes Haus zu haben, immer von Ort zu Ort unterwegs sein zu müssen, nicht zu wissen, wo man sich abends schlafen legt oder wo Brot herkäme. Aber aus Liebe zu Jesus und aus der tiefen Dankbarkeit dafür, dass Jesus sie befreit hatte von ihren Bindungen, das ließ sie bei ihm bleiben. Und es ließ sie seinen Weg mitgehen, bis nach Jerusalem und bis zum Kreuz. Ein Leben ohne Jesus konnte sie sich nicht mehr vorstellen. Und so erleben wir Maria viertens in einer nachahmenswerten Treuegeschichte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Wie die Moabitin Ruth im Blick auf ihre Schwiegermutter handelte, so erleben wir es hier auch bei Maria Magdalena. Wo du hingehst, Herr, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Und ich denke auch die Worte Asafs im Psalm 73, Vers 28, treffen auf Maria zu. Ich bleibe stets an dir. Ich bleibe stets an dir. Maria Magdalena gehörte zu den Frauen, die Jesus auf seinem Weg nach Golgatha begleiteten, die unter dem Kreuz standen und seiner Kreuzigung beiwohnten. Seine Jünger waren geflohen. Die Frauen hielten ihn Treue aus. Bis zum Ende blieben sie bei Jesus. Dazu gehört Mut. Nicht nur die Jünger mussten mit ihrer Verhaftung rechnen, wenn sie als solche erkannt wurden, die sich zu Jesus hielten. Auch die Frauen mussten mit Repressalien rechnen. Und es gehörte große innere Kraft dazu, einer Kreuzigung beizuwohnen. Dazu noch von einem Menschen, den man lieb hat. Ich könnte das nicht. Ihr Leben erinnert an das Wort Jesu, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Maria harrt im Leiden bei Jesus aus. Sie erlebt hautnah sein qualvolles Sterben. Sie läuft nicht davon, weder entsetzt noch enttäuscht, weil sie ihre Hoffnungen zerschlagen hätten, sondern sie beobachtet, wo sie den Leichnam Jesu hinlegen. Davon berichtet uns Lukas in seinem Evangelium in Lukas 23, Vers 54 bis 56. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Bis zum Anbruch des Sabbats war nicht mehr viel Zeit und diese Zeit musste schnell genutzt werden, um Spezereien zu kaufen und um Salben zu bereiten. Die Frauen verlieren sich nicht in Traurigkeit. Mit klarem Blick wissen sie, was jetzt dran ist. Sie möchten Jesus einen letzten Liebesdienst erweisen. Aber dazu kommt es nicht mehr, wie wir gleich jetzt in Johannes 20, Vers 1 bis 18 hören werden. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Als Maria Magdalena früh am Morgen des ersten Tages, unserem heutigen Sonntag, zur Gruft kommt, findet sie ein leeres Grab vor. Sie war früh aufgebrochen, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren. Was war passiert? Der Stein, mit dem man die Grabhöhlen üblicherweise verschloss, war weggewälzt. Hatte man ihr jetzt auch noch den Leichnam Jesu weggenommen? War er gestohlen worden? Oder hatte man ihn woanders hingebracht? Maria läuft zu Petrus und zu Johannes und berichtet ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus der Gruft, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. An dem Wir merken wir, dass sich am Ostermorgen nicht nur Maria Magdalena zur Gruft aufgemacht hatte, sondern nach dem Markus-Evangelium auch Maria, des Jakobus Mutter und Salome. Johannes greift in seinem Evangelium Maria Magdalena beispielhaft heraus. Er richtet gewissermaßen den Fokus auf sie. Aber zunächst trägt Maria Magdalena keine Freudenbotschaft zu den Jüngern, sondern das Entsetzen ihres eigenen Herzens und ihre Empfindungen. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen. Petrus und Johannes brechen sofort auf. Johannes kommt als erster an die Gruft und sieht das leere Grab. Als Petrus ankommt, geht er in die eigentliche Grabkammer hinein und er sieht die leinenen Tücher, das Schweißtuch von Jesus, fein säuberlich zusammengelegt, dort liegen. Johannes scheint geahnt zu haben, dass hier etwas Unfassbares geschehen war. Er bleibt zunächst vor dem Grab stehen, dann geht aber auch er hinein und sah und glaubte. Allerdings konnte er noch nicht das, was er sah, in Zusammenhang bringen mit dem, was im Alten Testament bereits auf die Auferstehung von Jesus hinwies. Wir hörten gerade in Vers 9, sie verstanden die Schrift noch nicht. Und sie dachten in dem Augenblick auch überhaupt nicht daran, dass Jesus ihnen ja schon vorher von seinem Leiden und seinem Sterben und seinem Auferstehen gesagt hat. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus Kapitel 10, die Verse 32 bis 34. Das war bereits die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus hat alles genau vorausgesagt und gewusst, was auf ihn zukommen würde. Aber in dem Augenblick war es den Jüngern überhaupt nicht mehr gegenwärtig. Und so gehen die beiden Jünger wieder nach Hause. Maria aber bleibt. Das offene, leere Grab vermag auch sie nicht mit Hoffnung zu erfüllen. Vielmehr steht sie am Grab und weint. Aber sie will nicht vom Grab weggehen, ehe sie nicht weiß, wo Jesus geblieben ist. Und so wirft sie voller Trauer noch einmal einen Blick in die Grabkammer und sieht dort 2 Engel sitzen, genau an dem Platz, wo Jesus gelegen hatte. Und diese beiden Engel fragen sie nach dem Grund ihrer Traurigkeit. Da antwortet sie ihnen das Gleiche, was sie auch Johannes und Petrus schon gesagt hatte. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Meinen Herrn, sagt Maria. Für Maria Magdalena ist selbstverständlich, dass jeder wissen musste, wen sie damit meint. Wenn Maria hier von ihrem Herrn spricht, dann hören wir darin die ganze Liebe zu diesem Herrn. Sie wusste, was es heißt, einen solchen Herrn zu haben, nachdem sie vorher viele Jahre gebunden war an einen anderen Herrn, an Satan und an die Dämonen. Sie hatte unter ihnen gelitten. Und ich habe mich auch gefragt, Maria wusste, was es heißt, jetzt einen solchen Herrn zu haben. Wissen wir es auch? Als Maria sich umwendet, sieht sie Jesus dastehen und weiß doch nicht, dass er es ist. Sie meint, es wäre der Gärtner, der seinen Leichnam vielleicht weggetragen hätte. Ein Ausleger denkt, dass sich Maria vermutlich umgewandt hatte, weil die Engel sie darauf hingewiesen hatten, also ihren Blick auf Jesus gerichtet haben. Könnte so gewesen sein. Was ich mir allerdings gut vorstellen kann, ist, dass sie so auf den Tod ihres geliebten Herrn festgelegt war, dass sie sich einen lebendigen, einen Auferstandenen gar nicht mehr vorstellen konnte. Ähnlich die beiden Emmaus-Jünger, die auch in ihrem Schmerz auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus zurück so in ihrem Trauer gehalten waren, dass sie Jesus, der sich zu ihnen gesellt, gar nicht erkennen. Ja, ich denke wirklich, sie war sehr drauf fixiert, sehr drauf festgelegt, Jesus ist tot. Vielleicht war Maria aber auch von Angst und Sorge und von der Frage belegt, wer beschützt mich jetzt vor den Dämonen, wenn Jesus nicht mehr da ist? Werde ich dann wieder rückfällig? Aber Jesus ist da. Auch wenn unsere Augen ihn nicht sehen. Im Lukas-Evangelium berichtet Lukas, dass die zwei Engel die Frauen fragen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Womit rechnen wir in unserem Alltag? Mit einem auferstandenen Jesus oder mit einem toten Jesus? Und was bedeutet das dann für uns? Erkennen wir ihn in den Vorkommnissen unserer Tage als den, der auferstanden ist und lebt? Und wo fällt es uns vielleicht auch schwer? Wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir uns darüber austauschen. Aber vielleicht nehmen Sie sich diese Fragen auch mit. Womit rechnen wir? Mit einem auferstandenen Herrn oder mit einem Toten? Jesus spricht Maria an: Frau, was weinst du, wen suchst du? Maria bekommt hier Gelegenheit, ihre Not auszusprechen. Sie denkt, es sei der Gärtner und antwortet: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, so will ich ihn holen. An ihrer Antwort, die eigentlich eine völlige Selbstüberschätzung ist, wie hätte sie das schaffen sollen, aber an ihrer Antwort merken wir, wie sehr Maria Jesus braucht. Und Jesus weiß es. Und auch wir brauchen ihn. Und das wollen wir ihm jetzt auch noch mit einem Lied sagen: Ich brauche dich alle Zeit. 272, die Strophen 1 bis 3. 272, 1 bis 3. Maria Magdalena brauchte Jesus und wir brauchen ihn auch. Wir brauchen ihn aber nicht in unseren Händen, auch nicht in unseren Köpfen. Wir brauchen keinen Herrn zum Anfassen, sondern wir brauchen einen Herrn in unserem Herzen. Er möchte als der Auferstandene, er möchte als der Lebendige in unseren Herzen wohnen. Jesus macht Maria keinen Vorwurf, er tadelt sie nicht. Er ruft sie bei ihrem Namen und nimmt ihr die Binde von ihren Augen. Jetzt erkennt sie ihn und stürzt auf ihn zu und jubelt: Rabboni, mein Meister. In einem Augenblick ist ihre Traurigkeit dahin. Jesus lebt, er ist da. Und das ist das Entscheidende. Maria will Jesus festhalten. Sie will ihn gar nimmer loslassen. Aber Jesus sagt ihr: Rühre mich nicht an. Auch hier stellen sich uns wieder Fragen. Warum ist Jesus so hart zu ihr? Warum verwehrt es ausgerechnet Maria Magdalena, während uns der Matthäus in seinem Evangelium in Matthäus 28, Vers 9 davon berichtet, dass er es anderen Frauen, die ihm nach seiner Auferstehung begegneten und huldigten, es zulässt und auch der Thomas die Wundmale von Jesus berühren darf? Was lag ihm für diese Frau am Herzen, dass er es ihr wehrte? Was wollte er bei ihr unter Umständen verhindern? Haben Sie eine Antwort darauf? Vielleicht musste Maria, die Jesus in besonderer Weise nahe stand, begreifen, dass Jesus bei seiner Auferstehung nicht einfach in sein bisheriges Leben zurückkehren würde und es zwischen ihm und den Seinen, zwischen ihm und ihr wieder zum gleichen Umgang kommen würde wie vorher. Das heißt, ich sage es jetzt mal ganz praktisch, dass sie ihn bekochen dürfte, dass sie für seine Wäsche sorgen dürfte, natürlich auch für die der Jünger, dass sie ihm einfach ganz praktisch dienen durfte. Die Verbindung zu ihm würde künftig eine andere sein. So wie Jesus es in seinen Abschiedsreden auch vorausgesagt hatte. Und sie würde noch viel enger, noch viel näher sein als bisher. Er und der Vater wollten Wohnung in den Seinen nehmen. Maria sollte ihren geliebten Herrn nicht festhalten. Sie musste ihn in der Weise, wie sie ihn bisher kannte, loslassen. Jesus wollte sie weiterführen. Er wollte sie weiterführen zu einem Glauben, der mit dem Auferstandenen lebt und mit seiner Kraft rechnet, auch dann, wenn er einmal nicht mehr sichtbar unter ihnen sein würde. Jesus will Marias Glauben und auch unseren Glauben so stärken, dass wir mit einem Auferstandenen, einem unsichtbaren, verherrlichten Herrn im Herzen leben können. Dass wir im Glauben leben können, der noch nicht einschauen bedeutet. Und Jesus begründet es bei Maria ausschließlich damit, dass er sagt: Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Jesus würde nach seiner Rückkehr zum Vater durch seinen Geist in den Seinen gegenwärtig sein. Und sie würden ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Diese Lektion sollte Maria begreifen. Es reicht völlig aus, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Es genügt, Jesus im Herzen zu haben. Und Jesus schließt noch eine weitere Lektion an für Maria. Er fordert sie nämlich auf: Geh aber hin zu meinen Brüdern. Jesus nennt hier seine Jünger zum ersten Mal Brüder. Ich vermute, dass sich der Glaube von Maria bisher mehr oder weniger um sich und ihren Herrn gedreht hat. Nun öffnet Jesus ihr den Blick von sich weg auf andere. Und Maria, sie gehorcht frohen Herzens. Sie darf eine herrliche Botschaft weitertragen. Der Herr ist auferstanden und lebt. Wie anders müssen ihre Schritte jetzt gewesen sein als vor ungefähr einer Stunde, wo sie zu Petrus und Johannes mit der Botschaft kam, sie haben den Herrn weggenommen. Jetzt verlieh ihr die Freude Flügel. Er lebt. Er lebt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hatte sie froh gemacht und sie aus ihrer Trauer und Verzagtheit geholt. Johannes schließt seinen Bericht in Vers 18 mit ihrem schlichten Zeugnis ab. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Maria hatte den gesehen, den der Tod nicht festhalten konnte. Sie war dem Auferstandenen begegnet und es verlieh ihrem Glauben und ihrem Leben und ihrer Liebe zu Jesus noch einmal eine ganz neue Dimension. Mich hat diese Begebenheit von Maria ins Nachdenken gebracht und mir manche Fragen aufgegeben. Wie lebe ich mit Jesus? Wie lebe ich mit Jesus? Wie erlebe ich ihn? Habe ich Begegnungen mit dem Auferstandenen, die mich froh machen? Erlebe ich die Kraft seiner Auferstehung in meinem Leben? Bin ich auch eine Botin seiner Auferstehungsbotschaft? Konnte Jesus uns vielleicht auch schon dahin weiterführen, dass wir daran festhalten, dass er stärker ist als der Tod, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, auch wenn wir es in unseren Tagen und vielleicht auch in unserem persönlichen Leben noch ganz wenig davon sehen. Er ist stärker als der Tod. Ihm ist Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Glaube ich es trotzdem, auch wenn ich vielleicht wenig davon sehe? Und wie zeigt sich denn das auch in unseren Gebeten? Vielleicht möchten Sie die eine oder andere Frage, die uns Marias Leben aufgibt, auch mit nach Hause nehmen und dort vielleicht noch in Ihrem Herzen etwas bewegen. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen, was Maria Magdalena bezeugen konnte. Sie konnte bezeugen die Macht und Realität Satans. Das war für sie grausige Wirklichkeit. Da gab es für sie keinen Zweifel daran. Aber Maria konnte auch die Macht Jesu bezeugen, der sie aus dieser dämonischen Knechtschaft befreit hat. Maria war Zeugin der Vollmacht Jesu, die sie erlebt hat, während sie ihm diente, die sie erlebt hat in Wort und Tat. Sie war Zeugin seiner Leiden und Zeugin seines Sterbens. Sie war Zeugin seiner Grablegung und auch des leeren Grabes. Und sie war schließlich die erste Zeugin seiner Auferstehung. Danach wird uns nichts mehr von Maria berichtet, auch nicht von ihrem Sterben. Aber ich könnte mir denken, dass sie mit zu denen gehörten, die am ersten Pfingsttag sich in Jerusalem versammelten und dass sie auch mit zu denen gehörten, die sich bald darauf hin und her in den Häusern trafen, zum Brotbrechen, zur Gemeinschaft und zum Gebet. Ja, soweit über ihr Leben. Ich möchte jetzt noch beten. Herr Jesus, hab Dank für das mutmachende Lebenszeugnis von Maria Magdalena. Du hast das Leben dieser Frau neu gemacht und sie befreit von allem, was sie in ihrem bisherigen Leben gebunden hat. Danke, dass du auch heute noch Menschen freimachen kannst von Bindungen und Abhängigkeiten, wie sie auch aussehen mögen. Mich hat es so angesprochen, wie Maria nach ihrem Heilwerden mit dir lebte. Möge auch unser Leben, möge auch mein Leben eine solche Geschichte der Treue sein, wie wir es bei ihr sehen konnten. Ja, Herr Jesus, lass uns so mit dir leben, dass andere an uns sehen können, dass es sich lohnt, dir nachzufolgen. Lass auch uns Boten deiner Auferstehung sein. Amen. Herzlich sind Sie auch wieder eingeladen zur Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Pfarrer Winrich Schäffbuch. Außerdem möchte ich auch heute schon darauf hinweisen, dass auch am Sonntag, dem 23. April, das ist in 14 Tagen, keine Bibelstunde stattfinden wird, weil wir Schwestern da unseren Mutterhaustag feiern. Ja, so viel als Abkündigung, und nun wollen wir noch einmal miteinander singen. Freuet euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Nummer 182. Danke euch beiden für das musikalische Unterstützen, Schwester Wiebke, Herr Knecht, herzlichen Dank. Ja, und dann sage ich auf Wiedersehen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Ostersonntag und lassen Sie uns als seine Botinnen und Boten mit dieser Freude, einen auferstandenen Herrn zu haben, jetzt auseinandergehen. Ich bitte noch um den Segen. Herr, segne du uns und behüte du uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erheb dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.